Ich hoffe, ihr hattet eine gute Pause, seid frisch gestärkt, jetzt im zweiten Teil unserer Arbeitsgruppe angekommen. Wahrscheinlich fühlt sich's noch ein bisschen weiter im Lauf unseres Arbeitens, aber ich will trotzdem anfangen, weil wir sonst weniger Zeit zum Diskutieren haben, was ja auch schade wäre. Also im zweiten Teil, hatte ich gesagt, soll es konkret um den Hiutapajos gehen, den Fluss im Herzen von Pará. Und ich habe mal versucht, die Orte, die in dem Zusammenhang wahrscheinlich häufiger genannt werden, hier an der Karte ein bisschen größer zu machen. Santarém, da mündet der Tapajós in den Amazonas. Und 8 Stunden mit dem Schnellboot den Fluss hoch kommt man nach Itaituba. Das ist schon nicht mehr ganz so eine große Stadt. Santarém ist schon eine Stadt mit 270.000 Einwohnern. Itaituba, ein kleineres Städtchen am Fluss gelegen, und von da nochmal 2 Stunden weiter kommt man nach São Luís do Tapajós, und das ist der Ort, wo eine der beiden Staudämme, ihr seht hier unten auf der Karte nochmal, geplant ist. Und noch weiter südlich dann, also diese Distanz hier sind ungefähr 250 Kilometer, und nochmal 250 Kilometer weiter südlich landet man in Jacareacanga, und das ist die Stadt, in der oder drumherum, wo viele Munduruku leben. Und genaueres zu ihren Kämpfen und zu den Kämpfen vor Ort wird uns jetzt Marquinho erzählen. Ich habe euch auf eure Plätze noch wieder Kärtchen gelegt. Das sind die Beteiligten an den Kämpfen. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, eine Runde zu machen, wenn ihr da vorgefunden habt. Das ist ein kleiner Portugiesischkurs vielleicht gleichzeitig. Marquinho, du darfst das Wort ergreifen und dich ganz viel bewegen, muss nicht sitzen bleiben.
Opa, gostei disso. Então vamos todo mundo ficar.
Alle aufstehen bitte. Steht doch alle bitte mal auf. Wir sind aus dem Mittagskoma erwacht und wollen mal ein bisschen uns vorbereiten auf die Tanzveranstaltung, auf den Tanzday heute Abend. Einmal den linken und den rechten Arm und richtig schön strecken bitte. Eine Minute schenkt ihr mir bitte. Umarmt doch mal bitte den rechts von euch stehenden Teilnehmer. Einfach mal in den Arm nehmen. Und jetzt zur linken. Ihr habt jetzt eine Minute Zeit, Freunde, um das zu sprechen, was euch sofort einfällt, wenn man das Wort Amazonasgebiet hört. Redet einfach ein bisschen miteinander über das Amazonasgebiet. Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr Amazonasgebiet hört?
Muito bem, muito. Muito bem, o nosso minuto terminou.
So, die Minute ist um. Ich möchte Uta bitten, 3 Leute auszuwählen, die uns kurz erzählen, was sie hier gerade miteinander besprochen haben in dieser einen Minute. 3 Leute, Uta. Wer ist freiwillig bereit, kurz zu erzählen, was ihr besprochen habt? Setzt euch bitte wieder, nehmt wieder bitte Platz. Uta nimmt 3 Leute raus.
Für Assoziationen hatte mit Amazonien. Wir machen eine kurze Runde. 3 Personen darf ich auswählen. Wer will ein Stichwort in die Runde geben? Amazonien, ein Stichwort, Vera.
Amazonia é muito grande.
Riesengroß, viel zu groß. Man Tage und Nächte lang kann man da durchreisen und kommt einfach nicht an. Es ist unglaublich, wie groß die Entfernungen sind. Sehr viel Wasser, sehr viel Wald. Wald, 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 überall nur Wald. Und dann kommt man irgendwie an der Transamazonica und da ist alles dann zerstört. Also da gibt es eigentlich gar nichts mehr an der Transamazonica. Alles abgeholzt, abgefackelt. Und die Menschen, wenn die in die Stadt kommen, die Flussanwohner, die sind völlig verloren. Die wissen überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist.
Was ist euch eingefallen zu Amazonien?
Ja, also mir ist eingefallen, dass ich mit dem Flugzeug in Sandaring am Flughafen gestartet bin, noch einmal die Stadt von oben gesehen habe und dann über den Urwald Richtung Beleng geflogen bin und überall die Wunden gesehen habe, die die Abholzung und das Abfackeln des Urwalds geschlagen hat. Und als ich über den Rio Xingu geflogen bin, habe ich auch gesehen, was da unten alles zerstört wird.
Dankeschön. Noch eine dritte Person. Sonst belassen wir es dabei. Ah doch, Alexander, gut.
Ja, ich habe ja 4 Jahre dort gelebt. Das ist immer schwierig, ein paar Worte zu fassen. Aber es ist also diese Weite, diese Unendlichkeit, die auch teilweise die Unberührtheit, diese Flusslandschaft. Der Tapajós ist so breit wie der Bodensee. Also das finde ich immer gigantisch, diese Weiten, diese Dimensionen. Das hat mich sehr stark mitgenommen. Und ich glaube, das kennen wir, oder ich habe es in Europa so vorher nie erlebt, diese Unberührtheit, diese Weite, dass ich wusste, ich kann jetzt von hier mehrere Tage fahren und dann treffe ich einfach keinen. Also das ist schon beeindruckend und das berührt einen. Also das lässt einen auch nicht mehr los.
Dankeschön.
Muito obrigado.
Ja, ganz herzlichen Dank an euch alle. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass man sich einfach mal eine Minute Zeit nimmt, was Amazonien, das Amazonasgebiet sein kann. 3 Sachen habe ich ja aufgeschrieben. Die meisten denken zunächst einmal an das. Da gibt es Gegenden, da kommt erst mal ganz lange nichts, nur Wald. Dann auch die offenen Wunden, die beschrieben worden sind, und dann natürlich auch die Diversität, diese unendliche Vielfalt von Kulturen, die schlechte Verteilung, die ungerechte Verteilung. Manche haben ganz viel, andere haben nichts. Es gibt viele Menschen, die dort leben. Beleng, 2 Millionen Menschen. Manaus, 2,6 Millionen Einwohner. Das heißt, riesige städtische Ballungsräume innerhalb des Amazonasgebiets. 270.000 Einwohner in Santarém. Mittelgroße Stadt, fast eine Großstadt, 270.000 Einwohner. Und die Herausforderung besteht nur darin, mit dem Wasser, mit den Flüssen, mit dem Wald in Einklang zu leben. Das ist die Herausforderung, vor der die Völker und die Menschen im Amazonasgebiet stehen. Viel können wir von ihnen lernen. Die Munduruku zum Beispiel haben unglaublich viele Dinge, von denen kann man eine Menge lernen, wenn wir uns hier den Bereich anschauen, in dem sie leben. Das Gebiet hier, der Bundesstaat Pará, Santarém etwa hier, dann Itaituba. Das hat Uta bereits kurz beschrieben, wie weit die voneinander entfernt liegen. Sauramaimba ist dann das indigene Gebiet und ich werde zunächst nur über dieses Gebiet sprechen. Hier beabsichtigt die Regierung, ein Wasserkraftwerk zu bauen. Sollte dieses Wasserkraftwerk gebaut werden, wird der gesamte Bereich, den ihr unten seht, überschwemmt werden. Der Bereich, den die Indigenen selbst vermessen und demarkiert haben, Pikapa'aipi, so nennen sie das. Das ist der Weg, wo die Wildschweine entlanglaufen. Ein für die Indigenen heiliger Ort, Garaisamba. Der Gott, der Munduruku, hat dort die Welt erschaffen. Und dort sind Wege geöffnet worden von ihrer Gottheit, dass die Schweine dorthin durchziehen können. Dieser Bereich hier rechts taucht auf den Karten gar nicht auf. Hier gibt es zahlreiche Gemeinschaften, zahlreiche Ansiedlungen, menschliche Siedlungen, die dort auftauchen. Und diese Siedlung, wo die Munduruku sind, die wird schlichtweg ignoriert. Die findet sich auf keiner Karte. Das bedeutet, also wenn ich jetzt mit dem Munduruku, wenn ich sage, dass sie uns viel beibringen können, dass wir viel von ihnen lernen können. In diesem indigenen Gebiet befinden sich 7 Dörfer. Neben den Indigenen leben dort 300 bewaffnete Goldschürfer, die Gold und Diamanten suchen, auf dem indigenen Gebiet. Ich erinnere mich, wir waren mal bei der Indianerbehörde in Brasilien. Der Häuptling Also der da hinten zu sehen ist nicht Karl, sondern der dahinter auf dem Plakat zu sehen ist, hat dann ein Dossier, einen Bericht vorgelegt, dem Leiter der Indianerschutzbehörde und der zuständigen Bundespolizei und hat gesagt, Leute, schickt uns Polizisten, damit die Goldschürfer aus unserem Gebiet vertrieben werden. Man müsste ja aufpassen, da hat der Mann von der Polizei gesagt, na, das kann ich nicht machen, ich kann nicht die, für die Sicherheit meiner Leute garantieren, wenn ich die da hinschicke. Stellt euch das mal vor, die Polizei hat gesagt, wir können euch nicht schützen, weil wir die Sicherheit unserer Polizisten, unserer Beamten nicht gewährleisten können. Ist doch verrückt. Also die brasilianische Staatsgewalt, die Polizeigewalt weigert sich, Sicherheit herzustellen, weil sie Angst um ihre eigene Sicherheit hat. Darüber hinaus gibt es neben den Goldschürfern und Diamantensuchern auch Holzfäller. Bei Juarez, dem Kaziken, war ich eines Tages zu Besuch. Da kamen fünf Kerle vorbei. Der eine sagte, ich bin eigentlich der rechtmäßige Eigentümer dieses Landes. Vier bewaffnete Revolvermänner haben ihn dabei begleitet. Und so geht es dazu. Also jeder erhebt Besitzansprüche auf das Land. Kam jemand vorbei, den niemand gesehen hatte und hat behauptet, er sei rechtmäßiger Eigentümer dieses Landes. Die brasilianische Regierung verschließt vor all dem die Augen und tut nichts, um die Indigenen zu schützen. Wir alle wissen, das ist aktenkundig. Das haben wir zur Niederschrift erklärt bei allen möglichen offiziellen Stellen. Keiner tut etwas dagegen. Die Munduruku, die brasilianische Regierung, hat wirklich richtig viel Geld in die Hand genommen, um eine Studie durchzuführen, ob diese Ländereien nun ein indigenes Territorium seien oder nicht. Diese Studie liegt vor. Die liegt auf dem Tisch des Vorsitzenden oder des Leiters der indigenen Indianerschutzbehörde. Eigentlich müsste er es unterzeichnen, damit dann dieses Land in die Demarkation geht und dann auch für die Indigenen reserviert bleibt. Er unterzeichnet das einfach nicht. Warum? Der ehemalige Präsidialamtsminister Gilberto Carvalho hat gesagt, naja, dieses ist doch komisch, ne? Da wohnen die Indigenen mitten im Stausee, den es doch gar nicht gibt. So sieht er das. Die wohnen da, wo der Stausee ist, so sieht er das. Eben nicht so, dass der Staudamm da gebaut würde, wo die Indigenen heute leben. Also das ist die Position, die offizielle Position der brasilianischen Bundesregierung. So verhält sie sich uns gegenüber und den Munduruku gegenüber. Deswegen wird nur noch einmal klar, was ich bereits gestern gesagt habe. Belo Monte wird das Modell sein, was ausgewalzt wird und an anderen Orten Brasiliens wiederholt werden wird. Wenn das eintritt, dann wird es um die Munduruku geschehen sein. Dann werden sie von der Bildfläche und von der Erdoberfläche verschwinden. In Itaituba, im Mangidorf, dort, man sollte ja die Namen seiner Feinde nicht zu häufig nennen, das bringt ja Pech, bringt Unglück, deswegen werde ich das nicht ständig machen. Es gab dort eine Sitzung, man hörte sich da mal Argumente pro und contra an. Ich erinnere mich, Aroldo vom CIMI war auch anwesend und andere Organisationen, die Indigenen unterstützen. Dann hat man gefragt, ja, unterstützt ihr uns jetzt, uns Munduruku? Wir wollen diese Bauarbeiten jetzt blockieren. Munduruku haben gesagt, na, wir machen einfach unsere Autodemarkierung, unsere Demarkation unseres Gebietes. Dann haben wir gesagt, gut, wenn ihr das machen wollt, stehen wir euch zur Seite. Es ist uns damals gelungen, einige Gelder locker zu machen. ASW beispielsweise, die unser Bündnis FAUR unterstützt. Publikationen, auch ich nutze die Gelegenheit, auch dem CIMI hier jetzt in Person von Kleber Busate zu danken. Auch der Indigenenrat der katholischen Kirche hat uns dabei unterstützt, den Munduruku das Geld zu beschaffen, was sie für ihre Autodemarkation brauchen. Wir haben es angestellt. Also viel Geld hatten wir natürlich nicht. Wir hatten, na gut, ist auch nicht wenig, aber es reichte wenigstens, um die Arbeiten aufzunehmen. Die Munduruku hatten natürlich überhaupt keine Ausrüstung, verfügten über kein GPS, keine satellitengestützten Ortungssysteme oder ähnliches. Wir haben einige Wissenschaftler an den Universitäten gefunden, Studenten, Studierende, Dozenten, die uns unterstützt haben und die den Indigenen auch beigebracht haben, wie man ein GPS, ein Ortungssystem nutzt. Es gibt einige Fotos, die man sich sicher nochmal anschauen kann, wie das Ganze dann vonstatten ging. 40 Leute sind dann zur Unterstützung der Munduruku dorthin gegangen, haben Wasser aus den Pfützen getrunken. Die Seitenarme und kleinen Flüsse im Gebiet waren zu jener Zeit ausgetrocknet. Es war eine wunderschöne Arbeit. Es waren 40 Krieger und Kriegerinnen des Munduruku-Volkes. Zum Schluss waren es etwa sogar 100 Munduruku, die sich selbst an der Kartierung und Demarkation ihres Landes beteiligt haben. Kamen auch andere aus anderen Dörfern hinzu, die uns dann geholfen haben und unterstützt haben. Immer mehr waren schließlich dabei, um sicherzustellen, dass wirklich alles vermessen und erfasst wird. 400 Kilometer beträgt die Entfernung hier von Itaituba nach Jacareacunga. Fast 400 Kilometer von Jacareacunga bis zum letzten, am weitesten entfernten Dorfe. Das sind 2,5 Stunden mit dem Boot. Man weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind, sondern nur 2,5 Tage. Also man misst dann die Entfernung in Tagen. Das ist natürlich wirklich ein Wahnsinnsaufwand, den sie dort betrieben haben. Das kostet auch eine Menge Geld, die Leute dort zu befördern und diese Reisen auf sich zu nehmen. Die Demarkierung wurde dann gemeinsam durchgeführt. Wir haben jetzt einen Bericht vorgelegt über die Demarkierung des indigenen Landes. Wir arbeiten immer in Munduruku-Sprache und auf Portugiesisch. Sie haben darauf bestanden, dass das Material auch in ihrer eigenen Sprache vorliegt. Diese Berichte wurden dann der Regierung vorgelegt. Das heißt, wir haben einfach klargemacht, wir machen das, wenn ihr das nicht macht, selbst. Und hier sind die Ergebnisse. Ein politischer Akt dieses Volkes. Und darüber hinaus natürlich auch eine Strategie, um das Staudammvorhaben nicht zu verhindern, aber doch zumindest erstmal auszubremsen. Die Menschen haben sich zusammengefunden. Die Munduruku leben sehr verstreut. Wenn man sich überlegt, dass die Entfernungen so immens sind, dann gibt es wenig Kontakt zwischen den einzelnen Dörfern. Also die vom Oberlauf zum Mittellauf oder zum Unterlauf des Flusses, die kennen sich zum Teil nicht. Man weiß voneinander, aber sie kennen sich nicht, weil sie sich seltenst begegnen, weil die Entfernungen so groß sind. Sie haben begriffen, dass sie die Einzigen sind, die den Staudammbau aufhalten können. Unglaublich beeindruckend zu sehen, wie sie das geschafft haben. Sie haben das selbst in die Hand genommen. Wir haben sie dabei nur unterstützt. Die Idee stammt von ihnen selbst. Wir haben nur einige Mittel und Wege zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig haben die Indigenen, also neben der Demarkation ihrer Flächen, die Regierung hatte ja immer gesagt, die Munduruku, die wollen ja gar nicht verhandeln, die wollen ja gar nicht mit uns sprechen. Denn wenn die Regierung dort auftaucht, vielleicht zwei Beispiele, wie das Ganze vonstatten geht. Die Operation Eldorado möchte ich als erstes nennen. Da sind Bundespolizisten dort hingeschickt worden, um Goldschürfer aus dem Gebiet zu entfernen. Also ganz am Oberlauf, fast an der Grenze zu Mato Grosso, da unten etwa befinden wir uns jetzt. Dort waren Goldschürfer illegal unterwegs und die Polizei hat dann ihre Beamten dorthin geschickt, um sie dort aus dem Gebiet zu holen. Die Regierung hat also dort eine Brigade hingeschickt, eine Polizeibrigade. Die behaupten natürlich, sie hätten aus Notwehr gehandelt, aber die haben dort einen Indigenen erschossen. 3 Schüsse, ein Schuss ins Bein und einen weiteren in den Nacken. War natürlich für die gesamte Gemeinschaft ein großer Schock. Also wenn Polizei kommt, hat man Angst. Man weiß, dass sie nicht immer mit guten Absichten kommen. Zweites Beispiel, was ich euch geben möchte. Die Indigenen haben gesagt, wir wollen hier keine Forscher der Bauunternehmen. Auf einmal tauchen 5 Bauforscher auf, die von Bauunternehmen bezahlt sind. Forscher, Ethnologen, Anthropologen etc. Notebooks und so weiter wurden dann einfach von den Indigenen kaputtgeschlagen. Das ist doch normal. Also wenn da Leute sich als Eindringlinge gebärden, als Invasoren. Vielleicht wisst ihr auch, was Brennnesseln sind. Also wir haben da so Brennnesselähnliche. Sie haben einfach Brennnesselbüsche ausgerissen und damit diese Forscher verprügelt oder in einen übergezogen. Die sind da eingefallen in ihr Land. Ja, dann muss man sich doch wehren. Also das war jetzt keine böse Waffe, aber natürlich sind dann immer wieder neue Forscher dort aufgetaucht, zum Teil auch mit Polizeischutz. Das hat natürlich Probleme bereitet. Deswegen sagt die Regierung, die Munduruku, die wollen ja gar nicht mit uns reden. Die verschließen sich den Verhandlungen Mit denen kann man nicht reden. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat dann ein Verfahren angestrengt, um die Vorarbeiten, die wissenschaftlichen Vorarbeiten für den Staudammbau zu unterbinden, auszusetzen. Zunächst sei, so hat die Bundesstaatsanwaltschaft gefordert, eine Anhörung nach ILO-Übereinkommen 169 durchzuführen. Die Justiz hat diesem Begehr der Bundesstaatsanwaltschaft zugestimmt und gesagt, gut, das ist richtig, was da gefordert wird seitens der Staatsanwaltschaft. Man darf das Ganze erst ausschreiben, dieses Projekt, wenn man eine Anhörung durchgeführt hat. Und stellt euch vor, was das für einen Indigenen der Munduruku bedeutet. Bundesstaatsanwaltschaft, öffentliche Anhörung, Umweltverträglichkeitsprüfung, das sind Begriffe, die niemand kennt. In der Welt, selbst das Wort Staudamm gibt es nicht. Was ist das? Das wissen die nicht. Wie sollen sie das überhaupt kennen, wenn es das nicht gibt? Das ist natürlich auch eine gewaltige Anstrengung und natürlich auch ein Akt der Gewalt, ihnen das erstmal in die Köpfe zu prügeln, dass sie verstehen, mit was sie sich da auseinandersetzen müssen. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat dann FAOR, SIMI, FASI und andere Nichtregierungsorganisationen eingeladen und gefragt, ob dort nicht ein Netzwerk entstehen könnte, damit die Indigenen dort zunächst einmal erfahren, was ihnen bevorsteht, damit sie sich darauf vorbereiten können. Wir arbeiten seit vielen Jahren dort, deswegen haben wir natürlich gesagt, natürlich würden wir die Menschen fortbilden, qualifizieren, dass sie sich überhaupt an solch einer öffentlichen Anhörung beteiligen können, dass sie diesen Prozess als Betroffene selbst begleiten können. Wir sind anderthalb Jahre, haben wir das dann vorbereitet, mit den Munduruku gesprochen und verhandelt, haben drei Workshops durchgeführt, aus denen ein Dossier hervorgegangen ist. Wenn es gibt eine weitere Gemeinschaft im Gebiet in Montoya Ingangabau. Da sieht man ein Bild. Auch dort ist ein Staudamm geplant. Jatoba soll dieser Staudamm heißen. Das sind Flussanwohner, also keine Munduruku. Flussanwohner, die niemand sieht. Also niemand hat von ihnen Kenntnis genommen. Hier in Jatoba zum Beispiel wird behauptet, dass doch niemand dort wohnt. Komischerweise würde die Staumauer genau da gebaut, wo die Menschen leben. Also man tut so, als gäbe es sie nicht. Der Stausee würde das gesamte Gebiet, das diese Menschen nutzen, überschwemmt. Die Regierung hat zu Jatoba immer gesagt, da lebt niemand, wir haben da kein Problem. Also wir müssen niemanden fragen, da gibt es nur Leute, alle werden davon gewinnen, niemand wird verlieren. Es gibt ein Video von Electronorte, also dem dortigen Energieerzeuger, die schlichtweg behaupten, es wohne da niemand, deswegen gibt es da niemanden, der verliert, sondern alle gewinnen. Ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass in diesem Kampf die Leute sich zusammengeschlossen haben, die Flussanwohner mit den Munduruku, um gemeinsam auf ihre Probleme hinzuweisen. Die Flussanwohner haben es natürlich noch schwerer, die haben keinen indigenen Status. Das gilt auch für Fischer oder für Sammler und Ähnliches, die es dort gibt. Die müssen natürlich dann auch sich mit den Munduruku und den Indigenen zusammentun. Und das haben sie getan. Das heißt, zwei Gruppen von Betroffenen haben sich zusammengetan und gemeinsam ihre Anliegen stärker zu Gehör gebracht. Wir haben dann in Audea do Mangue, also das ist eine indigene Siedlung direkt an Rand der Stadt Audea do Mangue, die zweite Sitzung dann in Jatoba, das zweite Treffen, und das dritte Treffen haben wir durchgeführt in Aruarua Pumpu am Oberlauf des Tapajós an der Grenze zum Bundesstaat Mato Grosso. Im ersten Workshop hatten wir etwa 200 Teilnehmer, das fanden wir schon beachtlich. Insgesamt, also nach den drei Workshops haben wir dann eine Abschlussveranstaltung gemacht mit 800 Teilnehmern, in der wir dann unseren Bericht verabschiedet haben, also von 200 auf insgesamt 800. Und dann gibt es einen gemeinsam erarbeiteten Bericht zu dieser Situation. Alles, was dort drin steht, ist das, was Sie selbst dort hineingeschrieben haben. Wir haben Ihnen nur dabei geholfen, diesen Bericht zusammenzustellen. Und dann sind sie halt zur Staatsanwaltschaft gegangen und haben gesagt, hier ist unser Bericht. Wir würden uns freuen, wenn Sie das bitte jetzt noch ins Munduruku übersetzen. 30.000 Seiten, 15 Jahre würde das wahrscheinlich dauern, bis die Übersetzer soweit sind. Aber das liegt da vor und ist jetzt wirklich aktkundig, dass wir gefordert haben, 30.000 Seiten Bericht ins Munduruku zu übersetzen. Der Bericht findet sich auch im Internet, Protokoll Munduruku. Da dürfte man das Ganze finden, auch im Internet. In Saisinsa haben wir diesen Bericht dann abschließend verhandelt, ganz in der Nähe von Jakarta-Gönge. Und wir haben dann einen Anruf von den Munduruku bekommen. Ich habe dann auch Kleber angerufen. Ich mache gar nicht alles alleine machen. Da musste ich ihn jetzt auch mal aus der Reserve locken und habe dann gesagt, Kleber, es ist Folgendes. Die wollen nach Brasilia. Und 25 Krieger und Kriegerinnen wollen sich aufmachen nach Brasilia, um dort mit den Hohen Herren zu sprechen. Über Gesundheit, Bildung und dann wollen wir natürlich unseren Bericht vorlegen. Und ich gesagt, super, 25 Leute, das Geld haben wir, glaube ich, nicht. Haben dann beschlossen, einen Bus zu mieten, um es möglichst günstig zu machen. Sind von Jacarea-Gönga vier Tage hat es gedauert, bis wir nach Brasilia vorgestoßen sind in die Hauptstadt. Also der Bus war kleiner als dieser Raum, kein 12 Meter Bus, 25 Leute drin. Das war harte Arbeit. Also da braucht man wirklich einen eisernen Willen, um das zu überleben. Vier Tage hin, vier Tage zurück, zwei Tage Aufenthalt in Brasilia. Also insgesamt 8 Tage Reise und 2 Tage Anwesenheit vor Ort. Da sind dahin gefahren, diese 24, 25 Kriegerinnen und Krieger. Und sich die Führung der FUNAI, der indigenen Behörde, anschaut, die taugen überhaupt nichts, der Vorstand. Auf der anderen Seite haben wir sehr gute Mitarbeiter und auf den mittleren Ebenen gibt es Leute, denen man vertrauen kann, die auch wirklich gute Fachleute sind, die sich auskennen mit der Situation. Und denen ist es gelungen, einige Sitzungen und auch eine Audienz bei Miguel Rosseto, dem damaligen Leiter des Präsidialamtes, anzuberaumen. Miguel Rosseto hieß der und er ist heute Gesundheitsminister. Miguel Rosseto hat sich also bereit erklärt, das Protokoll zu lesen. Bis heute haben wir allerdings keine Antwort bekommen. Also kein Ja, kein Nein, kein Danke, wir haben es erhalten oder gelesen. Gut, wir haben es übergeben, erhalten haben sie es. Aber also direkt neben Dilma Rousseffs Palast sitzt das Präsidialamt und da liegt dieser Bericht mit 30.000 Seiten und hart einer. Bergbau und Energie hat natürlich sofort gesagt, nein, wir sind dagegen, also oder Widerspruch eingelegt. Also dieses Protokoll ist ja noch nicht vom Bergbauministerium, die können machen, was sie wollen. Der ein oder andere Regierungsakteur kann jetzt sagen, wir nehmen das nicht an. Nein, das Protokoll kommt von Munduruku selbst, damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Da kann man doch nicht sagen, das ist von einem anderen Ministerium schlecht erarbeitet worden. Wie dem auch sei, ich glaube, das Bergbau- und Energieministerium, von dem ist gar nichts zu erwarten. Inzwischen gibt es einen neuen Direktor bei der FUNAI. Der ist wiederum verbandelt mit dem Minister für Bergbau und Energie. Vielleicht geht es darum, möglichst schnell jetzt Bergbaulizenzen und Schürfrechte dort freizugeben. Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben, aber so jedenfalls stellt sich das momentan dar. Dieser Bericht, die vorläufige, vorherige Anhörung nach Übereinkommen 169 der ILO, der zeigt doch, dass die Munduruku durchaus gesprächsbereit sind. Und zwar so, wie es in diesem Bericht steht. Und da hat natürlich die Regierung jetzt nicht mehr das Recht zu behaupten, ja, die verschließen sich jeder Verhandlung, die wollen nicht reden. Das heißt, die haben wirklich die Regierung völlig durcheinander gebracht. Die Regierung hatte dies und das und jenes behauptet, um sich da gar nicht mit auseinanderzusetzen. Tapajós ist ja auch immer wieder in den Medien, da hört man verrückte Geschichten. Inzwischen ist die Regierung sogar so weit, dass sie eben nicht mehr sagt, dass die Munduruku sich jeder Verhandlung verschließen und dass man mit denen gar nicht reden kann. Als der Minister Eduardo Braga Bergbau und Minen noch behauptet, Bergbau und Energie noch behauptet hat, man spreche heute oft mit den Munduruku, da haben wir natürlich dann auch sofort eine Gegendarstellung veröffentlicht, weil das schlichtweg erstunken und erlogen war. Der Bericht der vorläufigen Anhörung der Betroffenen hat dazu geführt, dass die Regierung nicht mehr so weiterarbeiten konnte, wie zunächst gedacht. Es hat darüber hinaus folgenden Erfolg gezeitigt. Die Indigenen haben einerseits sich gut zusammengeschlossen und vernetzt und sind darüber hinaus natürlich heute auch in Kontakt mit den Flussanwohnern. Auch 3 Flussanwohner waren mit dabei, als wir diesen Bericht übergeben haben. Die haben einen eigenen Bericht verfasst. Gemeinsam haben sie ihre Sicht der Dinge vorgelegt in 2 Berichten über den Fluss und über die Folgen, die diese Projekte für sie haben werden. Damit ist es ihnen gelungen, ja, wie kann ich das beschreiben? Also, sie haben einfach ihre Kraft gezeigt. Sie haben gezeigt, dass sie nicht zu vernachlässigen sind. Es war das erste indigenen Volk, was sich in diesem Jahr nach Brasilien bewegt hat und dort seine Forderungen vorgelegt hat. Treffen mit Verwandten, mit anderen Völkern, mit anderen Dörfern. Also gute Vernetzungsarbeit. Momentan sind sie kurz davor, die Autodemarkierung zu vollenden. Und was wirklich das Schwierigste ist, was uns noch wirklich bevorsteht und was wirklich besonders schwer ist, ist dieses demarkierte Gebiet nun auch zu schützen, also seine territorialen Ansprüche umzusetzen gegen Goldschürfer, Diamantensucher und anderes. Ich hoffe, dass es nicht zu Konflikten kommt. Also wir haben immer wieder mit den Mundurugu gesprochen. Es ist natürlich jetzt äußerst riskant. Es kann jederzeit zu Zwischenfällen kommen mit Leuten, die in dieses Gebiet eindringen. Verantwortung trägt der brasilianische Staat. Der brasilianische Staat, selbst wenn da irgendetwas passiert, ist dafür verantwortlich, weil er seinen Schutzauftrag gegenüber den Indigenen nicht wahrgenommen hat.
In der Kosmologie der Munduruku, in ihren spirituellen und religiösen Vorstellungen, sind wir alle Tiere. Tiere und Menschen, das ist alles dasselbe. Es sind Lebewesen, die von Gott erschaffen wurden. Niemand ist wichtiger oder wertvoller. Alles, was lebt, auch der Fluss, der Baum, das Gürteltier, ich, ihr. Und diese Zeichnung, die ihr da seht, die beziehen sich auf den Jabuti, auf die Schildkröte. Sie verkörpern diese Tiere. Und es ist eine Form, mit den Tieren zusammenzuleben. Sie werden nicht gejagt aus sportlichen Gründen oder so, nur zum Überleben. Und sie sagen, ja, und wenn wir sterben, dann werden wir auch gefressen. So die Beziehung zu den Tieren. Wir machen auch noch eine andere Arbeit, die ich hervorheben möchte. Das sind Arbeitsgruppen oder Workshops, um beispielsweise bestimmte Probleme abzudecken. So haben wir das mit Frauen gemacht. Eine Werkstatt einige Ereignisse medial abzudecken, um Videos und ähnliches Material herzustellen. Und dieses Dorf, das in der Stadt liegt, hat Zugang zum Internet. Es gibt eine Website, einen Blog, der sich auf diese Autodemarkation bezieht. Der nächste Schritt wird eine Seite sein im Internet, die ganz und gar auf Munduruku geschrieben ist. Sie sind ja zweisprachig in der Regel und über ihre eigene Sprache können sie dann all ihre Anliegen auch verbreiten. Dieser Prozess der Selbstdemarkation, den Brasilien nicht anerkennt und den viele gar nicht kennen in Brasilien, führt dazu, dass drei Personen kommen werden. Dort auf dem Foto sieht man Leusa mit ihren Kindern und auch dieser junge Mann hier, die kommen zum Umweltgipfel in Paris, reisen bereits ab in Brasilien und werden den Preis Ecuador, Ecuador 2015 erhalten für ihre Aktionen zum Schutz der Umwelt und ihres Territoriums. Wenn das also auf internationaler Ebene hier von der UNO anerkannt wird, frage ich mich, wieso das die brasilianische Regierung nicht tut. Danke.
Vielen Dank, Marquinho, für deinen Beitrag. Die ersten Finger gehen schon nach oben für Rückfragen. Ich mache gleich die Runde. Ich wollte nur daran erinnern, wir haben auf den Sitzen ja die Akteure in diesen ganzen Konflikten. Das sind ja viele, das sind auch mehr als nur die Munduruku. Und ich sammle jetzt mal Fragen und wir machen dann aber nochmal eine Runde, wo wir die Akteure in die Mitte legen. Wer ist das alles, wer sozusagen auf diese indigenen Ländereien drängt und ja für die Munduruku ein schwieriger Gegner darstellt. Es ist nicht nur die brasilianische Regierung, es sind auch noch andere. Aber erstmal kommt eine Runde Fragen. Wir können es ja ein bisschen abwechseln.
A minha é bem curta, eu não estava aqui na
ganz kurz nur, ich war nicht hier im ersten Teil. Wie viele Menschen gehören der Gemeinschaft der Munduruku an? Und wie viele Menschen bewachen die Grenzen dieser selbstdemarkierten Gebiete nach außen? Meine Frage bezieht sich auf Folgendes. Bei dieser Mobilisierung und Demarkation der Länder der Munduruku, hat es da auch eine produktive Strategie gegeben, um sich zu überlegen, wie man das absichern kann? Oder ist das für später aufgehoben? Ja, also gedenkt man weiterzugehen? Gibt es eine Strategie für ein produktives Vorgehen oder zum Anbau von Kulturen auf diesem Territorium? Auch meine Frage ist sehr kurz. Wann wurde dieses Protokoll der Vorabumfrage abgegeben? Und wie groß ist das abgesteckte, selbstdemarkierte Gebiet? Noch eine Frage. Eine kurze Frage, vielleicht ist die Antwort länger. Wer ist international involviert in dieses Projekt, welche Baufirmen, Ingenieurfirmen, Turbinen, Generatoren oder auch internationale Kreditprogramme, um ein solch großes Projekt zu finanzieren. Aber auch Punkte, die man unter Druck setzen kann. Also, die Munduruku sind angesiedelt an den am Rio Tapajós. Insgesamt sind es 128 Dörfer, 13.000 Menschen. In Jacareacanga, wo der größte Teil dieser Dörfer liegt, 121 Dörfer, das entspricht 80% der Bevölkerung. Hier in diesem Gebiet Sauraipa, gibt es circa 1000, 1500 Menschen. Es sind 7 Dörfer, ungefähr 1000 Leute. Ich kann die genaue Zahl nicht nennen. Aber das wird es sein, ungefähr. Was die Produktion betrifft, was es heute gibt, also ich habe zum Beispiel Rosinino Sal am Flughafen getroffen, als ich hierher kam, und er sagte mir, dass sie einige Partnerschaften abschließen derzeit, eine besteht aus Folgendem. Sie kaufen Backöfen oder Hochöfen, um Maniokmehl herzustellen. Das führt natürlich auch dazu, dass die wirtschaftliche Situation der Familien dadurch verbessert wird. Sie wollen auch kleine Tiere züchten, was ebenfalls den gleichen Effekt hätte, also Kleinvieh. Das Protokoll ist am 30. Januar 2015 überreicht worden, und zwar direkt an den Minister, der Leiter des Präsidialamtes war, Miguel Rosseto. Heute ist er in einem anderen Ministerium. Und gleichfalls ist es auch an die FUNAI übergeben worden und an das Ministerium für Bergbau und Energie und an Deborah Pratis, Koordinatorin der 6. Kammer des Obersten Gerichtshofes. Und auch an einige internationale Organisationen. Das Gebiet der Selbstdemarkation umfasst 170.000 Hektar, sagt mir Kleber. Insgesamt umfasst das Gebiet der Munduruku 2,5 Millionen Hektar. Ja, also was dieses Vorhaben, die Ausführung betrifft, das gibt es ja noch nicht. Die Ausschreibung hat ja noch nicht stattgefunden. Aber ich gehe davon aus, dass es immer die gleichen Firmen sein werden wie am Xingu. Belo Monte, ne? Mercedes, Siemens. Siemens hat auch noch 2 weitere Unternehmen. Ich erinnere mich nicht daran, an den Namen. 2 Versicherungsgesellschaften, die dort mitwirken.
Kämpfen. Also es war die Frage eben an den nach den beteiligten Firmen hier aus Deutschland jetzt in dem Fall. Ich habe auch eben die Daten zu Belo Monte noch da. Das ist einmal die Münchner Rückversicherung, die 25% der Summe haftet im Fall, dass es zu Ausfällen kommt. Also wenn das Ding nicht rechtzeitig in Betrieb geht oder wenn irgendwas schief läuft, dann tritt diese Versicherung ein und garantiert eben, dass dem Betreiber kein Schaden entsteht. 5% sind rückversichert bei der Allianz, auch ein deutsches Versicherungsunternehmen. 1/3 aller Turbinen, das ist jetzt alles auf Belo Monte bezogen, wurden von Voith Hydro geliefert. Das ist eine Firma, die mit Siemens in Beziehung steht, in Heidenheim ihren Sitz hat, hier in Deutschland. Und wo es auch Proteste hin gegeben hat. Ich glaube, Poema war mal dabei bei den Demonstrationen vor Ort. Und es gab Gespräche mit der Geschäftsführung. Und die Antworten sind immer ähnlich. Kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen? Und er hat es gerade angesprochen, 100 Lastwagen oder über 100 Lastwagen für 86 Millionen Euro hat Mercedes-Benz geliefert. Alles jetzt in diese Xingu-Region beim Staudammbau von Belo Monte. Und wir machen mal kurz die Runde. Alle diejenigen, die jetzt auf ihrem Sitz so einen Papierstreifen vorgefunden haben. Dürfen da mal... Ja.
Kannst du sagen, was hat eine Versicherung zu tun, Allianz? Ich bin nicht...
Eine Versicherung, also ich kann es nur fragmentarisch erklären, vielleicht weiß es jemand genauer, aber ein großes Unternehmen hat viele Risiken für denjenigen, der das Projekt in Auftrag gibt und durchführt. Und eine Versicherung ist bereit für Ausfallmomente, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, wenn irgendwelche, ich weiß nicht genau, ob Streiks mit reingehören, also was genau im Detail abgedeckt ist, weiß ich nicht an Ausfallmomenten, aber wenn sozusagen das Ding nicht den Erfolg bringt, wie es konzipiert war, dann ist die Versicherung da und zahlt dem Unternehmen den Ausfall. Und das Geld kommt von uns hier aus Deutschland zu diesen Anteilen, wie es da steht. Ich würde jetzt gern die Runde machen, danach machen wir nochmal mit Fragen weiter. Ja, ich halte euch jetzt kurz das Mikro hin, weil man es sonst nicht versteht. Und ich habe gedacht, wir legen diejenigen, die sozusagen diese Kämpfe am Rio Tapajós bedrohen, nach außen und diejenigen, die von den Kämpfen bedroht sind oder die Betroffenen, die legen wir nach innen. Mal gucken, ob ihr es zuordnen könnt. Wahrscheinlich ist es einfach.
Ambientalistas, Umweltaktivistinnen. Weiß ich nicht, ob die jetzt bedroht sind oder wo die sind.
Dann entscheide du.
Moradores de Santarém de Síndia,
die Bewohner von Santarém estão ameaçados. Sind bedroht, Entschuldigung.
Rinnen.
Okay. Movimentos sociais.
Soziale Bewegungen.
Pessoais.
Sind potenzielle Alliierte.
Indígenas, indigene sind
pescadores, fischer,
Fischer und Fischerinnen
sind immer eher außen in dem Fall.
Mineradores,
Bergbauunternehmer.
Hauptsächlich die Elektrounternehmen, also Elektronorte. Wer gehört noch dazu zu den Staudammbetreibern? Wenn man es weiterfasst, dann sind es natürlich auch die Lieferanten der Turbinen und der Generatoren am Stau, Elektrizitätswerk.
Holzfirmen, Holzfäller. Ja, die lege ich schon nach außen.
Goldsucherinnen, Goldsucher.
Auch nach außen.
Eu tenho aqui moradores de Itaituba.
Die Bewohner von Itaituba sind ebenfalls beeinträchtigt.
Ring.
Also die ich gesprochen habe, haben sich sehr bedroht gefühlt und die haben ja dort ein Widerstandsbündnis auch dagegen. Das ist sicher unterschiedlich. Da gibt es wahrscheinlich Leute in der Stadt, die dem Ding auch zujubeln, mag sein, oder denen es gerade egal ist, wer weiß. Also dann vielleicht in die Mitte, genau.
Ich habe auch die Flussuferbewohnerinnen, also die Ribeirinhas.
Die Ribeirinhas, die ich dort getroffen habe am Tapajós, die haben gesagt, sie wissen noch sehr wenig darüber und das ist das, was ihnen so ein mulmiges Gefühl macht, dass es so wenig Informationen gibt und dass sie auch nicht so sehr im Fokus also sie sind nicht gut organisiert bisher einfach und das ist was für sie ein Problem werden wird, wenn da nicht noch was passiert.
Ich habe die Stadtbewohnerin von Jacarecanga.
Isso, moradores de Jacareacanga.
Não sei. Sind bedroht, nehme ich an.
Ich habe keine. Aber darf ich vielleicht einen Vorschlag? Os morcegos de Santarém.
Die Fledermäuse von Santarém. Die Fledermäuse von Santarém. Sicherlich. Die Quilombolas. Die Arbeiter, die Prostituierten, all die dort direkt vor Ort arbeiten. Es steigen auch die Mieten. Das heißt, für alle Menschen und Kleinunternehmen in der Region wird es Veränderungen geben. Die Holzfirmen,
das Land überschwemmt, wenn sie dann kein Gold mehr rausholen würden, aber ich lasse trotzdem außen.
Por favor.
Die Moradores, also die Bewohnerin von São Luís do Tapajós.
Indigene, eindeutig bedroht.
Ich habe auch die Quilombolas, also die auch eher bedroht sind.
Sammlerinnen, die hatten wir schon, die sind bedroht.
Ich habe die böse brasilianische Regierung. Ganz schlimm.
Ja, hatten wir auch schon Stadtbewohnerinnen von Jacaranza.
Jacareacanga.
Eu tenho os barrageiros, as barrageiras, e agora eu fiquei na dúvida do termo se os barrageiros.
Die Barrageiros, also die Erbauer des Staudamms, sozusagen. Die Arbeiter, die den Staudamm bauen. Wir haben die Umweltschützer, die hatten wir auch schon angesprochen.
Die auch in die Mitte kommen.
Ich habe Farmerinnen, Großgrundbesitzerinnen.
Sehr, sehr.
Vielen Dank. So, dass der Marquinho mal kurz ausruhen durfte, vom vielen Antworten geben. Aber ihr habt noch weitere Fragen. Waren vorhin ja schon Hände oben. Ich muss mal auf die Uhr gucken, wie wir in unserem Zeitplan liegen. Aber es sieht gut aus, wir haben noch Zeit. Das heißt, ihr könnt noch mal überlegen, zu dem, was er euch zur Situation vor Ort erzählt hat, zur Autodemarkation.
Desculpa. Eu esqueci de falar uma coisa, eu peço perdão.
Ich habe etwas vergessen. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Es gibt draußen eine Unterschriftenliste gegen die Staudämme und die Wasserkraftwerke Tapajós. Wer möchte, kann dort unterschreiben.
Eine Runde machen und die Fragen einsammeln. Und wir greifen das aber auf, denn es waren an verschiedenen Stellen gibt es Unterschriftenlisten oder bereits Aktionen, die laufen, um sich gegen die Staudammpläne auszusprechen. Und das wollen wir dann nochmal hier in der Runde auch nutzen, falls jemand direkt unterschreiben will, weil da hinten geht es vielleicht wieder unter. Aber jetzt komme ich nochmal zu den Fragen, die Nilza.
Als ich heute Morgen Marquinho gehört habe, ja, dachte ich, man möchte wirklich am liebsten weinen. Es ist eine sehr traurige Situation. Vor 2 Jahren hat auch Antonia über die Situation gesprochen, Belo Monstro. Sie hat ebenfalls geweint. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ein Empowerment dieses Volkes dort gewährleistet ist. Wenn wir unsere Wurzeln verlieren, dann verlieren wir unsere Identität. Und in einem so großen, rassistischen, homophoben Land wie Brasilien, da passiert das leicht. Ich habe gelesen, dass viele Schulen von vielen Angelikalen zugenommen haben an der Zahl. Ich weiß, das ist ein anderes Thema. Aber sie verweigern sich zum Beispiel, die Afro-Religion zu thematisieren oder zuzulassen als Fach. Die internationalen Aktionen, das scheint mir ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein. Es gibt Indigene, die wirklich Morddrohungen erhalten. Einer dieser Kaziken war bereits hier bei uns. Wir haben auch schon in der Vergangenheit einen Brief an Lula direkt geschrieben, also unterzeichnet von Cobra und im Namen des Runden Tisches. Das ist alles sehr wichtig und Amazonien ist wichtig für die gesamte Welt. Die Frage des Klimawandels, die hier angesprochen wurde, das ist eine Tatsache. Ich frage mich, warum so viel Staudämme, so viel Wasserkraftwerke? Woher kam denn der Strom vorher, als es noch nicht so viele Wasserkraftwerke gab? Wenn ich höre, hier ist mein Sohn geboren, hier ist mein Vater beerdigt in Belo Monte und so weiter. Und das alles werden wir verlieren. Das ist sehr traurig. Ganz konkret meine Frage an dich, Marquinhos. Du hast gesagt, wir könnten Druck ausüben hier, Produkte nicht kaufen. Sag mir etwas Konkretes. Welche Produkte sind es, die wir nicht kaufen sollen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich boykottieren könnte. Ich, die hier in Deutschland lebe. Danke.
Ja, ich habe eine ganz ähnliche Frage. Ich stehe auch noch so ein bisschen unter dem Eindruck von dem, was du heute Morgen erzählt hast, Marquinhos. Und was dann bei mir auftauchte, war die Frage, also nachdem in Belo Monte wirklich alle juristischen Schritte unternommen worden sind, es klar ist, dass die Rechtsnormen nicht eingehalten wurden, es so viel politischen Widerstand gegeben hat, es große internationale Unterstützung gegeben hat und so weiter, und trotzdem bauen sie dieses Teil. Ja, also es wird ja wahrscheinlich bald anfangen zu arbeiten. Und wie schätzt du jetzt die Chancen im Tapajós ein, also da irgendwie erfolgreich daraus hervorzugehen? Also ich spreche jetzt nicht darüber, dass man nicht anfangen soll zu protestieren und so weiter, gerade hier, aber trotz allem gibt es überhaupt, wie ist eure Perspektive? Also kann man einfach sagen, diese Regierung ist so verliebt in dieses Modell von Wirtschaft, und so gesteuert und dominiert von Interessen, ökonomischen Interessen, dass da, also was sieht man da überhaupt für eine Perspektive noch? Das ist meine Frage.
Ich habe mich vorhin gemeldet wegen der Frage effektive Unterstützung, solche Unterschriftenlisten, aber das kommt nachher noch das Thema. Dann sage ich hier nichts dazu.
Was ich sagen wollte, ich als Indigene, mein eigener Stamm, Curuaia aus Pará, wurde in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als ausgerottet betrachtet. Wenn der Staat verschiedene Ethnien auf eine bestimmte Reserve oder einen Ort zurückdrängt. Das ist mit meiner Familie passiert. Ich bin in einem Dorf von Guarani-Indianern im Innern von São Paulo aufgewachsen, ohne meine Kultur, ohne die Wurzeln derselben, habe den Kontakt mit meinem Stamm verloren. Meine Eltern und Geschwister ebenso. Es geht alles verloren. Heute kämpfe ich und studiere, damit ich in Zukunft etwas mehr in Erfahrung bringen kann. Welche Sprache sprechen die Kuruaya und so weiter. Es ist ein schwerwiegendes Problem, wenn Indianer umgesiedelt werden, wenn sie aus ihrem angestammten Gebiet weggebracht werden und dann vielleicht in Städten leben. Noch zwei Fragen.
Mondoroku-Gemeinden gegen die Staudämme sind und dass sie halt von der Regierung falsche Informationen bekommen, dass sie da durch den Bau der Staudämme auch Arbeit bekommen und dass sie Strom dann in die Gemeinden bekommen. Ist das heute immer noch so?
Die Frage, was können wir dagegen tun? Und ist die brasilianische Regierung jetzt die einzige, die hier ganz offiziell schuldig ist? Ich denke, wir können eine ganze Menge tun mit unserem Konsumverhalten. Und dass heute so viel elektrische Energie in Brasilien gebraucht wird, ist mit eine Frage der Erzeugung von Aluminium zum Beispiel. Aber nicht nur. Aluminium ist ein wahnsinniger Stromfresser. Und wenn wir in Europa oder in der industrialisierten Welt weniger Aluminium einsetzen und verbrauchen, dann geht ganz automatisch der Bedarf an Strom zurück. Wir können protestieren, indem wir keine Massentierhaltung mehr zulassen und akzeptieren, dann wird der Sojaverbrauch weniger. Also es gibt eine ganze Reihe. Das heißt, unser Konsumverhalten bestimmt letztendlich die Handlungsweise der brasilianischen Regierung.
Also gut. Zunächst einmal ein Kommentar. In Bezug auf Waren, auf Produkte, die wir boykottieren können, das sind schon gute Hinweise. Aluminium zum Beispiel. Aluminium, Rindfleisch, Sojabohnen. In Mato Grosso do Sul sind die Indigenen massakriert worden. Und wir könnten ja beispielsweise einen Link hier hinterlassen, wo man protestieren oder über den man protestieren kann oder unterschreiben kann. Es geht aber um unser Konsumverhalten in Bezug auf die Energie und wo die Energie hinfließt. Folgendes. Die Energie, die in Belo Monte produziert wird, wird nicht im Bundesstaat Pará verbleiben. Sie geht in den Süden des Landes an Unternehmen wie VW und andere große Unternehmen, die in São Paulo, in Paraná und anderen Bundesstaaten produzieren. Und beim Tapajós wird die Energie auch nicht im Amazonasgebiet verbleiben. Es geht alles nach Süden und Südosten. Jemand hat von juristischen Prozessen und Vorgehen gesprochen. Wenn ein Prozess beim obersten Gerichtshof landet und mit der Bitte, den Bau zu stoppen, zum Beispiel. Und auch andere Anfragen und Anträge wurden missachtet. Es sind kritische Analysen erstellt worden von der Umweltverträglichkeitsprüfung, die im Amazonas gemacht wurde. Der Präsident von IBAMA hat gesagt, ja, die Zivilgesellschaft hat ja gar keinen Beitrag geleistet zur Debatte über Belo Monte. Und im vergangenen September gab es ein Treffen der Weisen, so nennen wir sie, zwei Forscher, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht hatten über den Tapajós, haben sich mit Munduruku-Weisen getroffen, um miteinander zu diskutieren über die Umweltverträglichkeit. Es gibt ein Dokument dazu, zu dieser Studie. Ich kann auch den Link hier hinterlassen. Sie weisen auf Fehler hin, auf Mängel in dieser Studie, wo alles falsch ist. Dieses Dokument ist ebenfalls schon überreicht worden an die Eletronorte, an das zuständige Ministerium Bergbau und Energie und so weiter. Und immer ist die Reaktion eine ähnliche. Die Frage des Drucks, den wir ausüben können. Belo Monte hat sicherlich eine internationale Mobilisierung ausgelöst, aber es war ein Sonderfall. Brasilien hatte viel Geld, als Belo Monte gebaut wurde. Die Kassen waren voll. Brasilien musste keinen Cent an internationalem Geld anfordern. Der Weltbank beispielsweise. Es gibt ein weiteres Detail. Da Belo Monte wirtschaftlich gesehen ein Verlustgeschäft ist, wollte die Privatindustrie sich nicht beteiligen. Es ist also ein reines Regierungsprojekt. Ja, und da muss man jetzt einen zweiten Staudamm bauen, denn sonst kann Belo Monte nur 4 Monate des Jahres funktionieren. Denn es gibt nicht genügend Wasser im Fluss übers ganze Jahr. Das wird sicherlich geschehen. Aber die jetzige Wirtschaftssituation Brasiliens ist nicht die beste. Vielleicht hat Brasilien jetzt nicht das Geld, um ein zweites Wasserkraftwerk zu bauen. Aber da springt sicherlich das internationale Kapital ein. Wir müssen von daher ein Auge darauf haben. Wir müssen international Druck ausüben. Die Banken der BRICS sollte vielleicht, ja, aber wie kann man Druck ausüben auf China zum Beispiel? Also diese BRICS sind Länder, da funktioniert der Druck nicht so recht. Wenn es der IWF wäre oder die Weltbank, dann wäre das schon eher der Fall. Ich möchte noch daran erinnern, dass Dilma aus diesem Bereich kommt. Sie war Ministerin für Bergbau und Energie von Lula. Sie war vorher Staatssekretärin in Rio Grande do Sul im gleichen Bereich. Und ich weiß nicht, ob sie ein offenes Ohr hat. Antonia Melo, die ja auch hier war, hat mit ihr gesprochen und Ilma hat auf den Tisch gehauen und gesagt, vergiss es, Belo Monte wird eröffnet. Ja, ich bin jetzt schon an dem Punkt angelangt, wie der Professor gestern. Ich habe hier was aufgeschrieben, aber ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich weiß nicht, habe ich allen geantwortet? Ah ja, okay.
Die Frage der Gemeinschaften. Also gibt es welche, die nicht mitmachen. Ja, es gibt auch Munduruku, die letztlich schon von den Staudammbauern Liebkind gemacht worden sind. Die hat man einfach rausgekauft. Dann hat man gesagt, ja, erzählt doch den Leuten, dass es dann Arbeitsplätze gibt und. Die Hauptversammlung aller Munduruku hat bereits Nein gesagt. Es ist also ein Mehrheitsbeschluss mit überwältigender Mehrheit getroffen. Es gibt natürlich Leute, die bereits rausgekauft sind oder gekauft sind. Dieser Bericht zur vorherigen Anhörung ist ein demokratischer Beschluss der Hauptversammlung aller Mundurukú. Niemand macht da irgendwas auf eigene Rechnung bei den Mundurukú. Solche Entscheidungen werden im Kollektiv in der Hauptversammlung getroffen. Und die haben mehrfach Nein gesagt. Sind also nicht ganze Dörfer, die da rausgefallen wären, sondern den einen oder anderen, der sich hat bestechen lassen oder ja, der jetzt halt für die Gegenseite antritt, den man ein Haus versprochen hat, ein Auto geschenkt hat. So was gibt es, völlig normal. Der Mensch funktioniert so. Natürlich versuchen sie es auch auf diesem Wege. Das ist die eleganteste und häufigste Lösung, einfach immer wieder sagen, bon, das ist eine super Chance für euch alle. Sowohl die Regierung als auch die Firmen, die dann für die Regierung diese Projekte umsetzen, versprechen ihnen das Blau vom Himmel, beschenken sie reich. Und da gibt es Santopajas, ganze Werber, die herumziehen und die Leute ständig zu kaufen, zu bestechen versuchen. Ganz schwer. Übliche Taktik, denen einfach was zu versprechen, zu schenken, damit sie einschwenken, damit sie auf Linie kommen. Da muss man erstmal Widerstand leisten, wenn man ein Auto hinstellt oder ein Haus verspricht.
Um den Bogen zu schlagen, haben wir gesagt, wir machen am Ende den Versuch, ob es sowas gibt schon wie Widerstand hier vor Ort. Und der Alexander hat eine Unterschriftenliste mitgebracht. Willst du die kurz vorstellen?
Was heißt vorstellen? Ich habe so eine Liste dabei, die lasse ich gerne rumgehen. Also wir haben schon eine Unterschriftenliste hier, die auch Marquinho gerade schon genannt hat. Also hier den Klassiker. Nein zum Staudamm am Tapajós, Petition für die Rechte der Mundurukú und der Flussanrainer am Tapajós. Da geht es eben darum, dass wir von Miserio jetzt die Unterschriften sammeln möchten und möchten die insgesamt dann einreichen an die brasilianische Regierung und sie auffordern, den Staudammbau zu stoppen und die indigene Bevölkerung eben gemäß der ILO-Konvention 169 zu beteiligen. Also es ist ein Element. Also das, ich habe jetzt hier schon 6 Seiten, dann lasse ich sie schon mal rumgehen, vielleicht 3 in die. Das ist also hier der alte Klassiker mit der Unterschriftenliste. Ich möchte aber gerne nochmal so generell was dazu nochmal sagen, so diesen Hoffnungsschimmer. Also Uta sagte ja eben, ne, dass wir so ein bisschen so wieder eine Hoffnung am Horizont sehen. Also ich bin jetzt, wir wissen, was passiert, aber ich bin jetzt in diesem Moment eigentlich relativ, naja, nicht zweckoptimistisch, aber pragmatisch. Also zunächst mal machen wir 2 Gründe, wenn wir irgendwie deprimiert sind, das bringt uns nichts und auch der Zielgruppe nichts. Und das Dritte ist eigentlich, dass ich jetzt im Moment sehe, je mehr Zeit wir gewinnen, also 2013 war ja eigentlich mal diese Ausschreibung, dieser Lelang vorgesehen. Und mittlerweile gehen wir auf 2016 zu. Und ich glaube, jeder Moment, wo wir da Zeit gewinnen, der erhöht auch die Chancen, dass es dann wirklich mit diesem Bau nichts wird. Also ich bin da, wir haben, die Chance wächst. Also es ist gar nicht so schlecht. Ich denke, wir haben auch, das haben wir heute Morgen auch schon gesehen, bei dem Vortrag von Claudio da Pinha. Also wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Es gibt gesetzliche Grundlagen, auch in Brasilien, und auf die können wir uns beziehen. Also es ist ja nicht so, dass wir alles neu erfinden müssen. Es ist ja alles da. Es wird einfach nicht umgesetzt. Und wir haben die politische Lage in Brasilien skizziert. Das ist schwierig. Auch jetzt Kleber hat es ja gesagt. Also strategisch gesehen haben wir eigentlich sehr wenig Chancen, was zu schaffen in der Kammer da, im Parlament. Also wir müssen auf den Senat zugehen, da haben wir eher die Chancen, diese Gegenstimmen zu dem PEC, also diesen Verfassungszusatz, das war jetzt dieses Beispiel, da was zu erreichen. Das heißt, die Situation in Brasilien ist eben schwierig, da sollte man auch die Energie auch nicht zu sehr verschwenden und dann eher aus meiner Perspektive auf eine internationale Ebene gehen und da nochmal überdenken, also Unterschriftenliste ist ja wunderbar, machen wir auch, aber ob wir strategisch da auch gut aufgestellt sind, da nochmal genauer hinzugucken. Und da würde ich auch den Moment eigentlich ganz gerne nutzen, mit Marquinho und auch Kleber jetzt in diesem Moment zu schauen, haben wir da die richtigen Strategien, also sind wir da eigentlich richtig aufgestellt, dass wir da auch zum Erfolg kommen. Danke.
Dankeschön. Will von euch jemand jetzt noch was ergänzen an Aktionen, die schon angedacht sind? Sonst kann ich noch was hier zu den Belo Monte und deutschen Beteiligungen sagen.
Bei Unterschriftenlisten denke ich heutzutage fast immer automatisch an Camp Act oder an Awards. Ich sollte zumindest mit überlegen, ob es sinnvoll wäre, solche Player mit einzubinden. Da reicht man nicht nur 120 Unterschriften, sondern wesentlich schneller viele tausend. Wenn es denn gelingt, die mit einzubinden, da habe ich jetzt keine Ahnung.
Also ich finde schon wichtig, dass so große Gruppierungen mit eingebunden werden sollen, weil sie eben mehr Möglichkeiten haben wie kleinere Organisationen. Und ich habe mitbekommen, dass ein Bekannter von mir, der arbeitet da schon sehr aktiv drin und dass diese Petitionen dann doch helfen oder zumindest wird es halt noch publiker. Und das ist ja auch wichtig, je mehr davon hören.
Den Gedanken Awas würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, und zwar im Zusammenhang mit dem, was Kleber uns vorhin erzählt hat. Frage an ihn oder vielleicht auch an beide, ob im Zusammenhang mit PEC 215 daran gedacht ist oder gedacht wurde, eine solche Unterschriftenaktion online zu stellen.
Gibt es denn schon irgendwelche Informationen darüber, ob wieder europäische Firmen an diesen Projekten beteiligt sein werden? Weil das fände ich ganz interessant für eine Kampagne hier in Europa, weil Firmen wie Siemens, Münchner Rückversicherung und andere, ist ja davon auszugehen, also zum Beispiel die Firma Voith, mit denen Siemens eben dieses Gemeinschaftsunternehmen Voith Hydro hat, was ja einen großen Teil der Turbinen liefert, die haben eine eigene Fabrik in Manaus. Die haben das ja da, weil sie natürlich sehen, das ist ein Riesenmarkt, das Amazonasgebiet für weitere Staudämme. Kann man davon ausgehen, natürlich, die werden da wieder versuchen, im Geschäft zu sein. Wenn man das schon weiß und jetzt eben weiß, welche Auswirkungen Belo Monte hat und doch inzwischen hier in der Öffentlichkeit auch diese Firmen wie Siemens und andere ein bisschen mehr unter Druck sind, dann könnte man ganz gezielt jetzt eine Kampagne machen und sagen, ihr habt euch schon da beteiligt, ihr wisst jetzt, was da alles an kriminellen Dingen auch gelaufen ist, weil bisher haben immer diese Firmen argumentiert, ja, Brasilien ist eine Demokratie, das hat alles seine Ordnung, aber nach dem Skandal um Petrobras und andere Dinge weiß man genau, das ist eine totale korrupte Mafia, die diese Staudämme baut, und auch die Folgen für die Indigenen, die sind auch bekannt. Also hätte man für eine Kampagne hier, ich rede jetzt erstmal von Deutschland, glaube ich, eine ganz gute Ausgangslage, und zu sagen, wollt ihr euch noch weiter an diesen ganzen Schweinereien beteiligen? Also das fände ich einen interessanten Ansatz, und ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Ein Mitglied der Siemens-Familie, Karl von Siemens, der ist Publizist aus Berlin, der ist auch durch den Vortrag von Monika Pretu, die eben zu Xingu Vivo gehört, auf der vorletzten Siemens-Hauptversammlung ist die aufgetreten, zusammen mit den kritischen Aktionären, und hat also darüber gesprochen, dass Siemens eben an Belo Monte beteiligt ist. Und es hat ihn, der also selber Teil der Siemens-Familie ist, auch entsprechende Aktien hat, so betroffen gemacht, dass er inkognito nach Brasilien gereist ist und an dieser Reise auf dem Tabajos, dieser Karawane des Widerstandes, teilgenommen hat und darüber einen langen Artikel publiziert hat in der Schweizer Zeitung, aber jetzt auch vor 3 Wochen einen langen Artikel in der Welt am Sonntag. Und wenn ihr das lesen wollt, Karl von Siemens, das heißt das Gesetz des Dschungels, und die Grundaussage ist eigentlich, dass er sagt, im Bereich der Wirtschaft heute wird genau nach diesem Gesetz des Dschungels, also Kampf aller gegen aller, so beschreibt er das Verfahren. Und das ist schon öffentlich auch vielleicht interessant, dass ein Mitglied der Siemens-Familie jetzt so kritisch sich gegenüber dem Engagement von Siemens geäußert hat. Und wer den Artikel suchen will, die Welt am Sonntag, es gibt es auch auf unserer Webseite Neue Wut unter News, kann man das nachlesen. Also das fände ich interessant, da zu argumentieren und zu versuchen, diese Firmen jetzt im Vorfeld schon irgendwie denen klarzumachen, wenn ihr euch weiter daran beteiligt, wird es für euch eine ganz üble öffentliche Kampagne geben.
Ich Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung von WWF, die hatten die Sonja Guajajara auch eingeladen, um auch Kampagne zu machen. Und ich hatte mich gefreut, weil die Kollegen von WWF und Greenpeace auch angekündigt hatten, hierher zu kommen. Jetzt habe ich, glaube ich, relativ wenig von diesen Umweltorganisationen gesehen. Und die sind aber mittlerweile auch so weit, dass sie sagen, die Menschenrechtsfragen sind die Hauptfragen auch, um überhaupt Umweltfragen zu bearbeiten. Und also wie gehen wir damit um? Ich glaube, man muss einfach alle Allianzen schmieden, weil sonst ist so meine, alle Allianzen schmieden, um gegen die PEC anzugehen. Und die haben halt auch sehr viel Öffentlichkeit. Und das muss man nutzen.
Ein Vertreter von Greenpeace hatte sich auch angemeldet hier für die Tagung, hat dann aber, von WWF auch, hat dann aber euch, glaube ich, in Berlin schon getroffen und damit war es erstmal, genau, nicht mehr ausreichend, um dann noch den weiten Weg zum Kloster Höchst zu machen. Ja, erst noch jemand anders und dann, genau. Wolltest du noch was?
Ja, nur kurz zu Awaz. Also ist eigentlich verhältnismäßig einfach, weil jeder Awaz hat vor einiger Zeit, vor einem Jahr etwa, dazu aufgefordert, selbst Aktionen in Awaz-Netz zu stellen. Das könnte man also jederzeit tun.
Also Awaz ist ja nicht unumstritten und Campact hat auch so eine, das heißt WeAct, ja, eine Kampagnenplattform, wo man selber eine Kampagne einstellen kann. Und vielleicht kann ja das Cobra-Büro da mal eine kleine Recherche machen, wo so eine Petition am besten aufgehoben wäre. Sowas liebe ich ja.
Ja, das geht ein bisschen mehr sogar noch in die Richtung. Es gibt ja dieses Netzwerk zu Belo Monte aus verschiedenen NGOs hier in Deutschland, aber das agiert ja auch immer nur punktuell. Was ich glaube, wenn man wirklich das ernst nimmt, eine internationale Kampagne machen will und wenn man das auch so einschätzt, bei Tabajos kann das was bringen, ja, dann müsste man wirklich so eine Art Kampagnenbüro haben oder eine Gruppe haben, die kontinuierlich an so einer Kampagne arbeitet. Und darüber sollte man, glaube ich, hier nachdenken, ob man nicht irgendwie mit Miseria, mit anderen, irgendwie so eine Struktur aufbaut, wo das passiert und wo dann aber auch solche Player wie Miseria und Ante, die eine ganz andere Möglichkeit haben, das eine Masse von Leuten zu erreichen und zu mobilisieren, dass die da mitmachen oder so große Organisationen wie Greenpeace oder andere. Und das muss, glaube ich, wirklich von so einer Gruppe wie hier angestoßen werden, weil ihr hier die ganzen Kontakte habt, ihr seid da drin in dem Thema. Nur man muss da eine Struktur finden, die kontinuierlich dazu arbeitet, sonst wird das nichts.
Gut, ich glaube, ich spiele das Wort an der Stelle nochmal zurück, weil du hattest an den Kleber, Norbert, du hattest dich, glaube ich, an den Kleber direkt gewandt. Wollt ihr, genau, kriegt an beide noch ein Abschlusswort und ich würde es aber an der Stelle dann trotzdem hier beenden. Ich glaube, viel weiter und konkreter fassen wir es auch nicht jetzt im Moment. Und wenn ihr beide gesprochen habt, wollte ich euch noch zu einer Abschlussaktion einladen. Von daher jetzt Kleber zuerst und dann Makinje nochmal.
Gut. Ich glaube, es war sehr gut, mir nochmal anzuhören, was ihr hier so alles erwägt, was man machen könnte, was nicht, wie man das Ganze aufziehen kann. Die internationale Solidarität, die habe ich ja schon gespürt, die lebt. Fehlt nicht an Kampfeswillen. Greenpeace ist einer unserer Partner am Tabajos. Also für uns ein verlässlicher Partner. Natürlich muss man denen ab und zu mal die Ohren lang ziehen, weil die natürlich irgendwie am liebsten eine öffentlichkeitswirksame Aktion machen und dann wieder verschwinden. Wir haben denen gesagt, nee Brüder, so geht's nicht. Ihr müsst schon auch mal ein bisschen länger da bleiben, ein bisschen was mit uns unternehmen, hier irgendwie eine Show abziehen, das reicht nicht. Nur medienwirksam reicht uns nicht. Habe ich mit denen mehrfach gesprochen. Ich bin gut befreundet mit dem Typen von Greenpeace. Der kommt auch aus meinem Dorf, wo ich geboren bin. Also wir haben häufig über Siemens gesprochen und. Ich weiß nicht, Was mir allerdings ein bisschen Sorgen macht, beziehungsweise einige Anliegen WWF, da bin ich etwas skeptisch. Wir haben immer wieder Probleme mit dem WWF gehabt. Die haben beispielsweise mal eine eigene Studie erstellt, wo man einen Staudamm bauen könne und wo nicht. Also ich spreche noch nicht mal im Namen von FVR. Kann natürlich jetzt, also nee, wir als FVR wollen beim WWF nicht zusammenarbeiten. Das ist uns zur regierungsnah und WWF ist für uns kein Partner. Ich glaube nicht, dass wir, das ist kein verlässlicher Partner für uns. Unsere Entscheidung, mit dem WWF arbeiten wir nicht zusammen. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein können. Es ist natürlich teuer und ein weiter Weg, bis man dann hier in Deutschland ist. SIMI, Dimunduruku, FVR, wir sind für euch da als Ansprechpartner. Dimunduruku selbst haben ein Interesse, sind gut organisiert. Das sind eigentlich die wichtigsten Partner. Das heißt, wir brauchen auch dazu natürlich eure Solidarität, um vor Ort arbeiten zu können. Also ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass FVR hier in meiner Person vertreten sein konnte und kann. Wir setzen darauf, dass wir mit euch gemeinsam Sawe vorankommen. Auch von meiner Seite. Alle Initiativen, Aktionen, das sichtbar machen, die Kampagnen online, wo auch immer dieses Problems, der Probleme, die wir dort haben, mögen es sein, es Unterschriftlisten, sein es Medienveröffentlichungen etc., das ist für uns eine wichtige Sache. Ganz wichtig. Vernetzung tut dann natürlich auch immer Not. Ganz wichtig, dass strategisch wäre es natürlich toll, einen Blog zu haben oder also wirklich eine Online-Kampagne durchzuführen, die man gemeinsam aus einer organisierten Gruppe heraus veranstaltet. Kein Blog, sondern ein Block verschiedener Institutionen. Natürlich kann jeder von uns eine Kampagne lostreten. Wunderbar, ja. Auf der anderen Seite wird natürlich sowas nur ein wirkliches Momentum entfalten, wenn wir das gemeinsam tun. Also wenn es eine Art Bündnis, eine Art Netzwerk der Pajans gäbe, dann sähe das natürlich viel besser aus. Also könnte man eine nationale Kampagne lostreten, ausrufen. Da könnte man international daran arbeiten. Das wäre natürlich von Vorteil und ist besser als viele kleine Kampagnen, hier mal was, da mal was. Also das würde einfach einschlagen. Das würde einschlagen und das wäre vielleicht mein Wunsch an uns und euch, dass wir uns da zusammentun und alle an einem Strang ziehen. Auch für uns mit wirklich direkte und ja, also Maßnahmen, die wirklich auch zu etwas führen, die klarstellen, dass gewisse Unternehmen beteiligt sind. Also wenn da die Marke oder das Image dieses Unternehmens auf einmal irgendwo in Gefahr gerät, dann passiert was. Das wissen wir. Machen wir in Brasilien ja auch. Große Agrobusiness-Unternehmen wie JBS, eine der größten Schlachthöfe der Welt, also der größte fleischverarbeitende Betrieb der Welt, das größte fleischverarbeitende Unternehmen der Welt. Auch da gibt es also, ja, eine Menge Marken aufgekauft und investieren Unmengen an Geld. Die Marke JBS versucht ihr Image ständig zu verbessern. Freeboy, das ist eine Handelsmarke von JBS, dieses großen Fleischkonzerns. Ich weiß nicht, ob ihr Freeboy, habt ihr das hier schon mal gesehen? Wer weiß, wie dem auch sei. Also jeden Tag im Fernsehen sieht man Werbung über diese Fleischmarke Freeboy. Freeboy, das bedeutet Vertrauen. Das ist ein Fleisch, dem Sie vertrauen können. Da werden Millionen investiert, um diese Marke nach vorn zu bringen, um sie zu bewerben. Wenn wir diese Marken nun in Verbindung bringen könnten mit dem, was wir dort erleiden, und mit Verstößen gegen Menschenrechte oder Umweltproblemen, dann hätte das natürlich eine Auswirkung. Also an der Marke, am Image der Unternehmen zu arbeiten, das ist etwas, was wir auf jeden Fall machen können. Wir wissen, dass das ein wirksames Werkzeug ist. Deswegen, soweit möglich, sollten wir daran arbeiten und dann auch hier bei diesen Unternehmen vorstellig werden und mit ihnen sprechen und ihnen sagen, was das für ihr Image bedeutet, ihren Ruf bedeutet, wenn sie, also die Regierung hat ja inzwischen schon ganz neue Bündnispartner gesucht. Man versucht es jetzt mit den Chinesen einzustielen. Auch da gibt es schon Absprachen und also die Drei-Schluchten-Staudamm beispielsweise. Also wir wissen, dass Siemens beispielsweise, ich glaube, vier Generatoren und also die Turbinen von Voith, die Generatoren von Siemens sind nach Belo Monte geliefert worden. Also da kann man natürlich dran arbeiten. Ja, sonst danke ich, oder an dieser Stelle auch an mir ist es auch für mich an der Zeit zu danken. Tolle Sache, zum ersten Mal, dass wir hier in Deutschland unterwegs sind und wir stehen euch für alle Fragen zur Verfügung. Wir sind bereit, mit euch zusammen zu arbeiten. Abstimmung, Vernetzung tut Not. Gern mehr davon. Herzlichen Dank. Denn für uns ist das von, ja, ohne das werden wir nicht weiterkommen.
Inyo?
Desculpe, é que é fazer referência.
Marquinho hat ja auch von Greenpeace und dem WWF gesprochen. Ich glaube, da muss man einfach offen drüber reden, wie wir das einschätzen. Greenpeace, Danny Clay, also der Hauptvertreter von Greenpeace in Santarém, hat uns mitgeteilt vor wenigen Tagen, dass Greenpeace eine Kampagne in Brasilien ausrufen wird gegen die Wasserkraftwerke im Amazonasgebiet Tapajós. Die Planungen am Tapajós werden da im Mittelpunkt dieser Kampagne stehen. 11 oder 12 nationale Greenpeace-Niederlassungen werden daran mitarbeiten. Ich glaube, Hamburg ist dabei. Also die Deutschen, meines Wissens die größte Landesniederlassung, wenn man so will, von Greenpeace weltweit, dann sprecht mit den Greenpeace-Leuten aus Hamburg. Das Thema ist bei denen bereits in den Auftragsbüchern oder auf dem Tapet. Die sind also dabei, sind da dran. Auch die Wasserkraftwerke am Tapajós werden sicherlich, ja, steht bei ihnen ganz oben auf der Agenda. Widerstand gegen diese Wasserkraftwerke, also da müssen wir ran.
Bevor wir in die Kaffeepause gehen, möchte ich euch zum einen einladen, ob ihr an die Wand hinter der Justine und dem Horst, die dann da Platz machen müssten, da steht Rio Tapajós Vivo, also der Rio Tapajós soll leben, oder wir wünschen uns einen lebendigen Rio Tapajós. Da gehört all das dazu, was wir hier besprochen haben. Und ich würde euch bitten, euch einen Stift zu schnappen und nochmal zu assoziieren und immer die Buchstaben, die dort sozusagen den Anfang bilden für ein Wort, ein Wort, was euch einfällt, oder eine Assoziation, ein Satz, ein Wunsch für den Rio Tapajós dorthin zu schreiben. Das ist das eine. Und wer noch die Energie hat, bevor er dann einen Kaffee ziehen kann, in der Kaffeepause da hinten, mir zu helfen, hier die Stuhlreihen wieder herzustellen, dieses in der Mitte ein Stück nach vorne zu schieben. Wir kriegen jetzt nämlich gleich hier die Vorstellung des Markts, unseres Café Mundial, also dieses Austausches, wo ihr dann auch in die anderen Foren noch reinschnuppern dürft, um euch eine Info zu holen. Und dafür müssen aber erstmal alle hier im Raum wieder sein können. Deswegen bitte die Stuhlreihen mit den 5er und 6er, also hier drüben 5 und da drüben 6, mir wieder helfen hinzustellen. Sonst muss ich es alleine machen.